Buongiorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Mein Name ist Carina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist.
Ich freue mich sehr, heute bei mir begrüßen zu können Universitätsprofessor Dr. Jana Nikitin von der Universität in Wien. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Sehr, sehr gerne. Sie ist ja nicht nur Universitätsprofessorin, sondern auch Autorin. Ich habe gesehen, Sie haben auch ein Buch geschrieben zum Titel 100 psychologische Denkfallen. Also womöglich kommt das eine oder andere aus Ihrem Buch auf heute vor. Ich habe mich insofern sehr gefreut, weil natürlich das Thema, kann man sich mit 50+ beruflich nochmals neu erfinden? Geht das? Sind wir mental so ausgestattet? Es betrifft nicht nur mich, sondern wir sind ja ziemlich viele. Wir sind sozusagen die Babyboomer, die Generation, wo es sehr viele gibt, wo auch ein Wechsel ist im Sinne von, wir sollen länger arbeiten, viele wollen länger arbeiten, manche wollen sich neu erfinden, kommen womöglich darauf, naja, vielleicht habe ich meine Berufung noch nicht gelebt und jetzt sind wir bei Ihnen, naja, geht es eigentlich noch? Was sagt die Expertin dazu?
Also gehen tut sicher. Man kann sich immer neu orientieren. Und ich glaube, die Lebensmitte, also das Alte um 50 herum, ist sehr gut geeignet sogar. Nicht vielleicht für alle, sich neu zu orientieren, aber für alle zu beginnen, ein bisschen zu bilanzieren. Wir wissen, dass wir in der Lebensmitte die Zeitperspektive umkehren. Also wir schauen nicht mehr auf die Jahre, die wir gelebt haben oder weniger, sondern wir beginnen darauf zu schauen, wie viele Jahre bleiben wir uns noch. Und das ist das erste Mal in unserem Leben, wo wir uns ernsthaft mit der Endlichkeit unseres Lebens beginnen zu befassen. Vorher ist es immer so unrealistisch weit weg. Und plötzlich kommt der Zeitpunkt, wo wir denken, okay, ja, es fühlt sich schon sehr realistisch an, dass irgendwann das Leben endet. Und mit dieser Umkehrung der Zeitperspektive kommt eben auch die Frage, wie will ich die nächsten 20, 30, 40 Jahre, wie auch immer das ist, noch leben, wie will ich sie ausfüllen? Und wir beginnen zu bilanzieren. Manche sagen der Midlife-Crisis. Wir wissen aus der Forschung, dass die Midlife-Crisis als ein normatives Phänomen, das heißt ein Phänomen, das alle betrifft und mit einer Krise verbunden ist, so nicht existiert. Aber wir wissen, dass die Lebensmitte tatsächlich mit dieser Bilanzierung verbunden ist bei vielen Menschen. Und natürlich kann man sich dann fragen, habe ich die Ziele, die ich wollte, habe ich sie erreicht? Wir haben ja auch meistens, wenn wir familiäre Ziele hatten, sie mehr oder weniger erreicht. Die Kinder wachsen heran oder sind sogar schon ausgezogen.
Enkelkinder wachsen heran.
Vielleicht sogar die Enkelkinder wachsen schon heran. Man hat ja auch eine berufliche Etablierung vermutlich erreicht. Also die, sage ich dem mal, Entwicklungsaufgaben des jungen Erwachsenenalters sind erreicht. Und man kann sich eben auch neu orientieren. Man kann sich eben fragen, was ist mir noch wichtig? Wo sehe ich den Sinn des Lebens? Mhm. Und das, was Sie gefragt haben, man hat in der Lebensmitte tatsächlich noch viele Kräfte und viele Möglichkeiten, etwas Neues aufzubauen.
Und gibt es da Ihrer Ansicht nach nicht auch so typische Denkfehler, die eine womöglich vorhandene Motivation dann wieder einschränken? Weil ich bin jetzt zu alt oder habe ich jetzt noch einen Marktwert? Muss ich mich mit 30-Jährigen oder Jüngeren matchen, was mich ja nicht wirklich interessiert, was ja gar nicht geht?
Ja. Also vielleicht das, was Sie ansprechen, sind nicht unbedingt Denkfehler. Das sind tatsächlich normative Erwartungen, also unsere eigenen normativen Erwartungen, aber auch Erwartungen von der Gesellschaft, was eine 50-Jährige oder eben eine 30-Jährige Person zu tun hat oder eben nichts zu tun hat. Und es stimmt, dass für Neubeginne, also wenn ich jetzt eine neue Familie beginnen möchte oder wenn ich jetzt einen ganz neuen Beruf beginnen möchte, kann das schon sein, dass die sogenannten Opportunitätskosten relativ höher sind als im jungen Erwachsenenalter, wo es zur natürlichen Entwicklung gehört.
Mhm.
Nichtsdestotrotz, trotz dieser normativen Erwartungen, erleben wir in unserer Geschichte, also in unserer heutigen Zeit, eher eine Aufweichung von diesen Normen. Das heißt, wir wissen, dass nicht nur im jungen Erwachsenenalter, sondern auch im mittleren Erwachsenenalter, dass vieles möglich ist. Ich sage ja nicht, dass die normativen Erwartungen verschwunden sind, aber ich sage, sie sind ein bisschen weniger stark als früher. Das ist ja das eine.
Mhm.
Das andere, was Sie angesprochen haben, sind die Denkfehler.
Genau.
Und da sind tatsächlich ein paar Sachen, die uns hindern können. Zum Beispiel ein klassisches psychologisches Phänomen ist der sogenannte Sunk-Cost-Effekt. Das heißt, dass ich in Ziele investiere und das, was ich investiert habe, nicht verlieren möchte. Und auch wenn ein Ziel vielleicht nicht mehr so wichtig ist für mich wie früher oder nicht mehr so attraktiv ist wie früher oder vielleicht erscheint mir sogar dieses Ziel nicht mehr erreichbar, ich habe trotzdem Mühe, dieses Ziel aufzugeben, weil ich schon so viel investiert habe.
Ist es nicht so ein Denkfehler von Menschen, die an der Börse investieren, dass sie, wenn die Aktien sinken, sie wollen es nicht loslassen und da wird hineingebuttert und da wird jeder Verlust höher bewertet als ein etwaiger Gewinn? Geht das in die Richtung?
Es geht genau in diese Richtung, nur halt in der Psychologie und nicht in den Finanzen.
Ja, okay.
Dass wir eben, wenn wir in eine Sache, in eben ein Ziel, eine Beziehung, einen Bereich sehr viel investiert haben, haben wir sehr viel Mühe, diese Investition quasi abzuschreiben und das Ziel aufzugeben. Mhm. Das ist sicher ein Denkfehler, sagen wir mal, wenn man das Denkfehler nennen möchte, das uns daran hindern kann, uns neue Ziele zu setzen und uns neu zu orientieren.
Das unterscheidet uns auch von den 30-Jährigen. Ist das der Grund, die ja noch nicht so viel investiert haben?
Genau.
Ja, okay.
Und das ist ja auch der große Unterschied zwischen dem jungen und dem mittleren Erwachsenenalter. Im jungen Erwachsenenalter sind wir ausgerichtet motivational auf Wachstum. Wir wollen uns entwickeln. Wir wollen eben unsere Ressourcen in neue Beziehungen, neue berufliche Ziele, neue Freizeitziele, neue Freundschaften, mhm, neue was auch immer investieren. Und das ist ja auch die Entwicklungsaufgabe in diesem Alter. Und diese Motivation ist tatsächlich, wir sehen sie auch in Experimenten zum Beispiel, dass junge Erwachsene viel stärker motiviert werden können, wenn sie etwas gewinnen können oder wenn sie eben etwas dazulernen können. Im mittleren Erwachsenenalter nimmt diese Wachstumsorientierung tendenziell ab. Was zunimmt, ist sogenannte Aufrechterhaltungsmotivation. Das heißt eben, das, was wir aufgebaut haben, das, was wir schon haben, aufrecht zu erhalten und sei es materiell, sei es in unserem sozialen Kreis, das heißt die Partnerschaft, unsere sozialen Beziehungen, unsere Freundschaften oder unsere auch körperliche zum Beispiel Fitness, Gesundheit.
Absolut, ja.
Wir sind nicht mehr darauf ausgerichtet, noch mehr zu wollen, sondern einmal das zu behalten, was wir schon haben.
Ah, super, das nehme ich schon mal mit. Ich will mich erhalten.
Genau,
so.
Genau.
Ja, okay, ja, verstehe ich absolut. Ja.
Und das hindert uns auch ein bisschen, diese Umkehrung oder diese Neuorientierung der Motivation hindert uns natürlich auch ein bisschen daran, uns beruflich neu zu etablieren oder etwas Neues aufzubauen.
Jetzt muss ich doch fragen, weil den Podcast habe ich ja ganz bewusst genannt, Nonna, weil ich eine Omi bin,
mhm,
Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+.
Mhm.
Mit dem Hintergrund, dass ich schon selber auch den Anspruch hatte, der Außenwelt zu zeigen, dass die Nonnas heute mehr tun, als womöglich Spaghetti kochen und Tauben füttern. Wir sind selbst an Social Media interessiert, an Startups, an Kryptowährungen etc. Also da hat sich schon was verändert, oder?
Da hat sich definitiv sehr viel verändert. Nichtsdestotrotz beobachten wir auch in der Forschung eine Zunahme eher negativer Altersstereotypen.
Mhm.
Also das Bild der älteren Person, des älteren Menschen ist sogar geschichtlich gesehen etwas negativer geworden. Und das widerspricht extrem diesem, was Sie vorher genannt haben. Wir sind heute eigentlich gesünder, wir leben länger, wir sind fitter, wir sind motivierter, wir haben mehr Möglichkeiten.
Genau.
Aber wir haben ja auch gleichzeitig so ein Jugendlichkeitswahn oder Jugendwahn. Und das macht das Altern unattraktiv.
Mhm.
Das hindert nicht nur die älteren Personen, das heißt im Sinne von Ageism, Altersdiskriminierung, eben zum Beispiel an neuen Sachen teilzunehmen, also so ganz böse Act Your Age oder verhalte dich deinem Alter entsprechend, ist zum Beispiel so ein Altersstereotyp. Probier nicht jugendlich zu werden, wenn du das nicht bist.
Ja, ja.
Das sind so Stereotype, die sind altersdiskriminierend, definitiv. Und bei denen wir das auch wissen, wir wissen aber auch, und das ist ja vielleicht die Botschaft an die jüngeren Generationen, die vielleicht zuhören, wir wissen auch, dass wenn man diese negativen Bilder, diese negativen Vorstellungen vom Alter hat, im jungen Erwachsenenalter, was passiert? Man wird älter.
Mhm.
Und wenn man älter wird, dann beginnen diese negativen Bilder, die wir vom Alter haben, auf uns selber zu wirken. Das heißt, wenn ich denke, dass das Alter nur noch mit Verlusten und Abbau und Unattraktivität und was auch immer man sich vorstellen kann, Negatives verbunden ist, dann, wenn ich selber älter werde, dann beginnt genau dieses Bild auf mich zu wirken.
Ja, klar.
Das heißt, ich denke, wenn etwas Negatives passiert, das haben wir auch in unserer Forschung gefunden, wenn etwas Negatives passiert, ein Verlust oder eben, ich bin körperlich vielleicht nicht mehr so fit, dann denke ich, oh, das ist das Alte, weil das ist ja mein Bild vom Alte. Das ist das Alte. Was kann ich dagegen machen? Nichts, weil ich das Alte nicht kontrollieren kann. Wenn ich ein positives Bild vom Alte habe, dann kann ich sehr wohl sagen, naja, ich müsste mich ja vielleicht ein bisschen mehr bewegen. Ne? Ich müsste ja neue Wege finden, wie ich aktiv sein kann. Und dann habe ich auch eine Chance, dem entgegenzustehen. Und wir wissen, das Verhalten bestimmt so viel in unserem Alterungsprozess.
Jetzt ist es insofern natürlich ein bisschen schwierig, weil wir sind ja nicht allein auf diesem Planeten, sondern von Menschen umgeben. Also ich kann mir ja sagen, ich fühle mich fit und ich jage nicht irgendeiner jugendlichen Idee hinterher, aber mir geht's gut und ich würde auch nicht tauschen wollen. Jetzt gibt es aber doch immer wieder Menschen, hört man, die einem suggerieren, wenn man irgendetwas hat, eine Kleinigkeit, naja, das ist ja klar, in dem Alter, und da musste ich jetzt einstellen, das heißt, es ist schon so, dass die Botschaft auch ist, hey, jetzt wirst du mehr über irgendwelche Gebrechen reden und wir werden die, weiß ich nicht, Visitkarten zu unseren Physiotherapeuten austauschen in Zukunft, etc. Also, was ich meine, es verlangt eine gewisse Anstrengung, diese Gespräche sofort zu stoppen und zu sagen, hey, reden wir über, ich weiß nicht, was anderes oder was Positives.
Ja.
Weil genau diese Bilder und dieses so Hineinjammern, das ist für mich wie so ein Autopilot, wo man dann drinnen sitzt und dann schwingt man sich immer tiefer hinein, bis man es womöglich wirklich glaubt.
Genau, genau, genau so funktioniert das. Und ich sage immer, das, was wir uns erlauben, über das Alte und ältere Menschen zu sagen oder welche Witze wir erzählen oder wie wir ältere Menschen behandeln, so würden wir keine andere soziale Gruppe behandeln.
Mhm.
Nicht die Migrantinnen, nicht Frauen, nicht was auch immer man sich ja vorstellt. Wir sind so sensibilisiert darauf, niemanden zu diskriminieren, bis auf das Alter.
Mhm.
Beim Alter machen wir irgendwie alle, ja, so ist es im Alter. Ne? Das ist ja genau diese Vorstellung.
Mhm.
Und diese Sensibilisierung mal einfach auf sich zu nehmen und zu überlegen, tue ich jetzt gegenüber älteren Menschen, aber auch ich als ältere Person, ist das wirklich so? Ist das jetzt, dass ich das nicht mehr machen kann? Ist das so, dass mit dem Alter alles schlechter wird? Ich kenne das, ich mache ja den ganzen Tag nichts anderes, als sich mit dem Alter zu befassen. Ich bin mittlerweile so sensibilisiert, dass ich überall nur Altersdiskriminierung sehe.
Darf ich Sie fragen, wie alt sind Sie denn, Frau Professor?
Ich bin 52, also ich bin genau die Jahrerin für Ihren Podcast.
Yay!
Ja, genau.
Ja, gratuliere, also. Eine Hürde geschafft.
Ja, nein, ich wollte ja nur sagen, also wir sollten uns wirklich als Gesellschaft sehr, sehr bewusst sein, dass wir diese Altersbilder ändern sollten.
Ist es nicht vor allem unsere Gesellschaft? Es gibt doch Kulturen oder ist es auch schon Geschichte? Ich denke jetzt an Japan oder an den asiatischen Raum, wo ein anderer Zugang zum Alter vorhanden ist.
Ja, es ist tatsächlich eher Geschichte.
Okay.
Wir haben sogar Kollaborationen mit ForscherInnen aus China und die sagen uns, dass sich die Altersbilder in den asiatischen Ländern sogar noch stärker verschlechtert haben als in unseren westlichen Kulturen.
Mhm.
Hat womöglich auch damit zu tun, dass eben dort es immer weniger Kinder gibt und diese immer weniger Kinder müssen sich um immer mehr Menschen kümmern. Und da das familiäre Gefüge viel stärker ist als bei uns, ist die Last auch viel größer auf den Kindern, sich um ihre Eltern zu kümmern. Und das führt tatsächlich auch, also ob das der einzige Grund ist, aber einer der Gründe, was dazu führt, dass die Bilder noch negativer sind.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Globalisierung auch mit einzahlt. Das heißt, wenn ich die Bilder von anderen Kontinenten konsumiere und wo dem Jugendwahn gefrönt wird, dann gibt es womöglich auch einen kulturellen Shift, weil so abgrenzen kann man sich nicht. Also da verschwimmt womöglich das eine oder andere.
Ja.
Was mich jetzt interessiert, jetzt haben wir vorher kurz angesprochen, das Umfeld suggeriert und die anderen. Und gleichzeitig habe ich ja wahrgenommen, auch in Ihrer Forschung, dass das Thema des Miteinanders, der sozialen Kontakte ein sehr wichtiges ist.
Mhm.
Weil natürlich ab dem Zeitpunkt, wenn ich jetzt in Pension gehe und jetzt auf Social Media aufhören würde zu posten, nicht mehr zu Veranstaltungen gehe, bin ich ja ganz schnell aus allen Listen gestrichen und weg vom Fenster.
Mhm.
Habe ich auch in einem Interview schon gehört.
Mhm.
So, und dann ist man womöglich auch fad.
Ja, also dazu gibt es mindestens zwei Antworten. Die eine Antwort ist, ältere Menschen sind nicht einsamer als jüngere Menschen. Das ist ein Mythos.
Okay.
Einsamkeit scheint eher eine Persönlichkeitseigenschaft. Das heißt, die Menschen, die schon als junge Menschen einsam sind, sind mit einer größeren Wahrscheinlichkeit auch einsamer, wenn sie älter sind. Wir sehen schon einen Aspekt, nämlich, dass wenn ältere Menschen in soziale Isolation geraten, dass sie daraus mit größeren Schwierigkeiten, die daraus kommen, weil eben die Möglichkeiten ein bisschen weniger sind als im jungen Erwachsenenalter. Aber das ist ja die einzige quasi Ausnahme. Sonst ist Einsamkeit nicht mit dem Alter verbunden.
Mhm.
Zweitens, wir wissen, dass obwohl soziale Netzwerke kleiner werden mit dem Alter, wissen wir, dass ältere Erwachsene mit den bestehenden sozialen Beziehungen zufriedener sind als jüngere Erwachsene. Das heißt, ich habe weniger soziale Beziehungen, aber bin eigentlich damit glücklicher als in jungen Jahren. Und das liegt daran, dass wir die oberflächlichen Beziehungen, die uns nicht gut tun oder die uns nichts bringen, eher beenden, als wenn wir jung sind. Und das hat wiederum mit dieser Zeitperspektive, die ich vorher angesprochen habe, zu tun, weil je kürzer meine verbleibende Zeit ist, desto eher will ich mich hier und jetzt und mit den Menschen, mit denen ich zusammen bin, gut fühlen. Und ich habe keine Lust, in irgendwelche Beziehungen zu investieren, die mich nicht zufriedenstellen oder die vielleicht erst in 10, 20, 30 Jahren zu irgendetwas mal führen könnten, wenn das gut kommen würde.
Ja.
Also es ist nicht so, dass wir aufs Alte einsamer oder öfters allein sind. Im Generell, natürlich gibt es Menschen, ne, die das tun. Das will ich ja auch nicht in Abrede stellen. Das ist das eine.
Mhm.
Was wir aber auch wissen, ist, dass natürlich soziale Kontakte in jedem Alter wichtig sind. Das heißt, auch im höheren Erwachsenenalter sind soziale Beziehungen wichtig, sogar vielleicht manchmal wichtiger als in jüngeren Jahren, wo wir automatisch viele durch den Beruf, durch Freizeitaktivitäten automatisch viele soziale Kontakte haben. Und im höheren Erwachsenenalter müssen wir sie halt aktiv pflegen. Das fällt uns nicht immer leicht, wenn wir älter sind, weil wir eben uns eher darauf verlassen, auf die Beziehungen, die wir haben, mit denen wir auch zufrieden sind. Aber wir wissen, dass einfach in jedem Alter das möglich ist, neue soziale Kontakte zu knüpfen. Zum Beispiel auch ältere Personen von Nachbarschaftsbeziehungen profitieren können oder auch von Beziehungen zum Gesundheitspersonal und so weiter. Also wir sehen, dass auch ältere Menschen tatsächlich bemüht sind, soziale Kontakte zu knüpfen.
Welche Rolle spielt aus Ihrer Perspektive das Thema Optimismus? Auf der einen Seite Selbstwirksamkeit, Anpassungsfähigkeit.
Ja, alles sehr wichtige Eigenschaften, weil sie uns natürlich helfen, unsere Ziele zu verfolgen, mit Misserfolgen klarzukommen, wieder aufzustehen eben und weiterzumachen. Wir wissen auch, dass es einerseits zum Teil so Persönlichkeitseigenschaften sind, eben sehe ich das Glas eher halb voll oder eher halb leer. Aber wir wissen zum Beispiel auch, die Widerstandsfähigkeit, die Sie vorher angesprochen haben, die lernen wir tatsächlich mit unseren Lebenserfahrungen. Und wir probieren zum Beispiel in unserer Forschung bei älteren Personen, die sich hilflos fühlen, genau diesen Aspekt hervorzuheben und sagen, guck mal, du hast so viel erlebt. Mhm. Du hast so viel in deinem Leben gemeistert. Du bist aus jedem Misserfolg schlauer geworden. Du konntest an so vielen positiven, aber auch negativen Sachen wachsen. Du bist so stark. Und dieses neue Bild vom Alter, ja, das Alte ist nicht nur ein Zuckerschlecken. Übrigens, das junge Erwachsenenalter ist auch nicht nur Zuckerschlecken.
Eben. Ich möchte gar nicht tauschen, muss ich sagen, ja? Also.
Genau. Sagen ja. Die allermeisten im mittleren Erwachsenenalter. Aber wenn man sich das alles vor Augen fühlt, dann kann man sagen, ich habe so viel gelernt, ich habe so viel Resilienz, ich habe so viel Widerstandskraft, daraus kann ich schöpfen. Mhm. Also ich sage den Leuten immer, denkt nur darüber nach, was ihr schon alles gemeistert habt im Leben. Ihr schafft noch viel mehr. Ihr habt ja so viel schon gemacht.
Also ich bin da ganz bei Ihnen. Ich sage immer selber gerne, wenn man, ich sage ja nicht älter, ja, okay, man ist älter, aber man ist etablierter oder erfahrener. Mhm. Man hat so viele Geschichten zum Erzählen. Mhm. Also da ist unglaublich viel da an Erlebten und ich finde es einfach sehr schön, sowas auch teilen zu können. Andere sagen, ein Vorteil des Alters sei, man kennt die Abkürzungen. Mhm. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Natürlich, aufgrund, vor allem beruflich, gewisse Erfahrungen.
Das Know-how.
Weiß man halt dann doch, wie es ein bisschen flotter gehen könnte. Ja, also natürlich. Gibt es aus Ihrer Forschung noch so Gedanken wie den Sie jetzt auch gesagt haben, dass man eigentlich schon selbst so gestärkt ist durch alles, was man erlebt hat, noch in so einen anderen positiven Zugang im Sinne des Optimismus.
Mhm. Also ich weiß aus der Forschung, dass ältere Personen ein tendenziell sogar höheres Wohlbefinden haben als jüngere Personen oder mindestens ein stabiles, je nach Studie. Und ich weiß auch, dass sie tatsächlich mit Widrigkeiten gut umgehen können und ihre Emotionen besser regulieren können. Und das ist vielleicht auch etwas, was man von älteren Personen lernen kann, dass wenn ich in einer Situation bin, dass ich mich frage, brauche ich das jetzt hier? Brauche ich das nicht? Wenn ich das nicht brauche, gehe ich weg. Das ist so dieses, ich muss nicht alles mitmachen. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall von älteren Personen lernen.
Mhm.
Und dann das andere, ich kann mal ja auch die ungerade gerade stehen lassen oder die gerade ungerade stehen lassen.
Genau, weil es ein bisschen entspannter vielleicht manchmal da, oder?
Genau. Und auch das sehen wir, das kommt tatsächlich mit dem Alter, nicht bei allen,
mhm.
aber im Durchschnitt sehen wir genau das. Also wir werden entspannter, wir werden emotional stabiler,
mhm.
eben wir machen nicht alles mit, wir müssen auch nicht mehr alles mitmachen. Und das macht uns weiser, würde ich sagen. Wir wissen zwar, Weisheit korreliert nicht unbedingt mit dem Alter, weil nicht jeder profitiert von diesen Lebenserfahrungen. Nur wenn ich die reflektiere, dann ist es ein super Weg zur Entspanntheit.
Wie sehen Sie das jetzt mit unserem Auditorium? Also hauptsächlich sind es Menschen, die sich beruflich verändern wollen oder müssen oder eben auf der Suche nach ihrer Berufung sind. Es sind aber manchmal auch über 40% Hörer, Hörerinnen unter 45. Wir haben bis zu 30% Männer. Und ich denke, das, was Sie vereint, die Zuhörer, Hörerinnen, ist das Interesse am Beruf, am Vorankommen, womöglich am Thema Berufung. Gibt es da noch einen Gedanken, den Sie uns mitgeben wollen für diese Gruppe?
Ich hätte tatsächlich einen Tipp oder zwei. Das eine ist, ich würde mich immer fragen, warum möchte ich das tun? Welches Bedürfnis, welchen Wert, welches tiefer liegende Ziel verknüpfe ich mit dieser Neuorientierung? Ist das die Hoffnung auf mehr Sinn im Leben? Ist das die Hoffnung auf mehr finanzielle Absicherung im Leben? Das kann ja auch sein, also materielles,
ja.
Kann natürlich
ja.
sein. Also welches Bedürfnis möchte ich mit dieser Neuorientierung stellen.
Oder die Berufung zu finden.
Aber was möchte ich mit dieser, was gibt mir diese Berufung? Also quasi, was steckt dahinter, ja, dass ich jetzt etwas Neues möchte?
Ja.
Und wenn ich das für mich klar beantworten kann und ich sehe, das kann ich nur mit einer beruflichen Neuorientierung auch erreichen, dann werde ich sagen, go for it. Wenn ich sage, eigentlich geht es mir um etwas, was ich nicht nur durch eine berufliche Neuorientierung erlangen kann, sondern es geht mir um eben zum Beispiel Sinn im Leben. Muss ich dazu einen neuen Beruf haben?
Ja.
Kann ich das ja nicht schon in meinem bestehenden Leben finden? Also muss das unbedingt etwas Neues sein? Oder kann ich das eben nicht zum Beispiel in meinen Beziehungen, in meiner Freizeit oder innerhalb des Berufes, den ich schon habe, finden? Zum Beispiel, indem ich neue Aufgaben mache oder mich auch neu frage, warum tue ich das jetzt hier alles? Und kann ich das ja so gestalten, dass es mir gefällt oder dass es mir das bringt, was ich erwarte. Und wenn ich das für mich beantwortet habe und sage, okay, ich will etwas Neues wagen, was völlig legitim ist, in jedem Alter übrigens, dann würde ich sagen, was ist das Ziel konkret und wo sind die Hürden oder was sind die Hürden, um zu diesem Ziel zu kommen? Und kann ich mit diesen Hürden umgehen? Will ich, bin ich auch bereit, mit diesen Hürden umzugehen, weil, wie wir vorher gesagt haben, wir sind eher so auf Aufrechterhaltung ausgerichtet im mittleren Erwachsenenalter. Na, das muss man sich ja auch klar sein. Bin ich bereit, aus dieser Komfortzone herauszutreten,
ja, ja,
und mich mit diesen Hürden tatsächlich zu befassen? Und wie tue ich das? Also wenn ja, wie tue ich das? Also wirklich Pläne zu machen. Was mache ich, wenn das und das passiert? Was mache ich, wenn das nicht so klappt oder nicht so läuft, wie ich mir vorgestellt habe. Und wirklich alles Mögliche aufzuschreiben, was schieflaufen könnte. Will ich das überhaupt auf mich nehmen? Und wenn ja, wie werde ich damit klarkommen? Und wenn ich sage, nee, das ist mir eigentlich alles zu viel, dann würde ich auch da sagen, lieber nochmals überdenken. Also dieses einerseits warum und das andere, was kann mich auf den Weg dorthin erwarten und bin ich bereit, das auch auf mich zu nehmen?
Darf ich Sie jetzt noch fragen, haben Sie Ihre Berufung gefunden oder könnte das auch noch sein, dass der Ruf des Abenteuers Sie erreicht?
Ich glaube tatsächlich, dass ich meine Berufung gefunden habe. Ich habe auch dafür sehr, sehr lange sehr viel gemacht, dass ich da bin, wo ich bin. Und ich sage immer, meine Arbeit ist tatsächlich ein Hobby für mich. Ich mache es wahnsinnig gern. Ich genieße die Freiheit, die inhaltliche Freiheit, die ich habe. Ich kann forschen, was ich möchte, was ich natürlich auch als relevant erachte. Ich unterrichte, was ich als relevant erachte. Ich kann in die Bücher schreiben, wie Sie vorher angesprochen haben. Wir schreiben gerade auch wieder ein Buch zum Mythen des Alterns.
Ah, wo
ich
perfekt.
Sehr viel Spaß daran habe. Also ich würde nicht tauschen wollen. Ich sage natürlich, es kommt ja nicht gratis. Es ist viel Arbeit, es sind viele Herausforderungen. Die Familie und den Beruf unter einen Hut zu bringen mit drei Kindern und einem Partner, der auch Vollzeit arbeitet, nicht immer ganz einfach. Aber ich würde nicht tauschen. Und ich habe mir überlegt, was motiviert mich an der Uni, ist tatsächlich auch der Kontakt mit jungen Menschen. Das hilft mir so gut. Und gerade im mittleren Erwachsenenalter ist die Generativität, das heißt die Motivation, etwas an die nächsten Generationen weiterzugeben, sehr hoch ausgeprägt. Und die kann ich so gut ausleben an der Uni.
Perfekt.
Also das ist wirklich ein perfekter Job für mich.
Ich gratuliere dazu.
Dankeschön. Ja.
Das ist das eine. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit, für Ihre Insights in dieses für mich unglaublich spannende Thema. Vielen lieben Dank, alles, alles Gute Ihnen und so Sie Interviewpartner, Partnerinnen 50 plus brauchen, könnte sein, dass die eine oder auch der andere auch für Sie zur Verfügung steht.
Dankeschön.
Ich sage danke.
Ciao, ciao.